Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Andrea Stopp am Mikrofon. Ja, wie hat sich Ihr Familienalltag in der Corona-Krise verändert? Welche Strategien wenden Sie vielleicht an, um die familiäre Harmonie aufrechtzuerhalten? Wo hapert es vielleicht? Welche Chancen bietet das dauerhafte Beisammensein der Familie auf der anderen Seite? Wie können die Kinder sinnvoll beschäftigt werden? Über all das wollen wir uns sehr gerne mit Ihnen zusammen unterhalten. Verordnete Nähe, wenn die Familie zusammenrückt. Und wir haben durchaus beide Pole natürlich im Blick. Einmal diejenigen, die jetzt zusammen hocken, zusammen sitzen, vielleicht gerne irgendwo auch mal ausbrechen würden und wieder was alleine machen. Und die anderen, die nicht zusammenkommen können, zum Beispiel die Enkel, die ihre Großeltern im Augenblick nicht besuchen können. Ihre Eindrücke, Ihre Meinungen, Ihre Handreichungen sind gefragt, meine Damen und Herren. Hier ist die Telefonnummer 00800 4464 4464. An diese Nummer können Sie sich wenden und meine Kollegen und Kolleginnen schieben sozusagen Ihre Anrufe, gerne versehen mit Ihrer Telefonnummer, für einen eventuellen Rückruf an uns hier ins Studio weiter. Die Sendung kann ich selbstverständlich nicht alleine machen. Ich brauche fachliche Expertise, die mir an der Seite steht. Und das ist Elisabeth Raffauf, von der ich erstmal nachfrage, ob sie mich jetzt hören kann.
Ja, hallo Herr Stopp, ich bin noch am Telefon. Mal gucken, ob noch eine andere Leitung möglich ist, aber am Telefon höre ich Sie schon mal gut.
Ja, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Das ist, um unseren Hörerinnen und Hörern das auch mal zu sagen, in diesen Tagen nicht immer ganz einfach, weil wir können uns ja nicht zusammen ins Studio setzen. Das heißt also, wir sind darauf angewiesen, dass wir dezentral untergebracht sind. Frau Raffauf ist wahrscheinlich zu Hause. Sie sind zu Hause?
Genau, ja.
Wie das so üblich ist und wie gesagt, wir können uns nicht nebeneinander hier ins Studio setzen. Also sind wir auf Telefon und Co. angewiesen und auf all diese Leitungen, die unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Technik zaubern. Wir gucken mal, ob wir gleich dann noch einen Zugewinn an Leitungsqualität bekommen. Wichtig ist aber, Elisabeth Raffauf, dass wir Sie haben. Sie sind Diplom-Psychologin, vieles sind Sie, Familien- und Erziehungsberaterin. Vor allen Dingen, Sie haben ja selber Kinder. Wie alt sind die?
Die sind jetzt schon 23 und 25.
Ja, so aus dem Gröbsten raus. Wo stecken die und wie interagieren Sie mit denen, Frau Raffauf?
Also meine Tochter ist in Hamburg und mein Sohn ist in Vancouver.
Ui.
Dem habe ich gesagt, wir würden uns schon freuen, wenn er sich jetzt vielleicht ein bisschen häufiger meldet als sonst. Aber wir haben auch schon ein Skype-Gespräch mit allen zusammen gehabt. Das war jedenfalls gut möglich und auch sehr beruhigend.
Ist das denn jetzt eher, sagen wir mal, eine schwierige und negativ traurige Phase für Sie? Oder wie würden Sie das bewerten, dass Sie über das Hören mehr oder weniger nur in Kontakt sein können?
Es ist auf jeden Fall sehr beruhigend. Also natürlich ist so eine Dunstglocke über uns, dass wir denken, oh, hoffentlich kommt der irgendwann mit dem Flugzeug heile wieder zurück. Der ist ja schon länger, mein Sohn, ja. Aber und es ist natürlich schade, dass meine Tochter nicht kommt. Aber wir sind irgendwie guter Dinge. Das Wetter ist gut und wir versichern uns immer gegenseitig, dass es uns gut geht. Und das finde ich schon sehr hilfreich.
Da sind wir, Frau Raff, auch Raffauf. Auch wieder bei der Technik, denn die Technik macht ja weltumspannend, es möglich, diesen Kontakt zu halten. Da werden wir bestimmt auch noch im Laufe unserer Sendung darauf zu sprechen kommen, welche Möglichkeiten wir denn rein technisch haben, um miteinander in Kontakt bleiben zu können. Also, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, Frau Raffauf.
Gerne.
Und bis 11.30 Uhr vielleicht auch das ein wenig einordnen können, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Und ich lade Sie jetzt erstmal ein, zuzuhören. Folgendes, meine Kollegin Theresa Bohrer, die diese Sendung auch vorbereitet hat, die hat Kinder aus ganz Deutschland zu Wort kommen lassen und ihnen so verschiedene Fragen gestellt. Womit vertreibst du jetzt eigentlich deine Zeit? Wie findest du es, auf einmal so viel mehr Zeit mit deinen Eltern zu verbringen? Heikles Thema, sie hat alleine mit den Kids gesprochen. Was machst du, wenn es mal langweilig wird? Oder auch gibt es in deiner Familie Personen, die du gerade nicht treffen darfst? Und wir hören uns gemeinsam zusammen mal an, was die Kids denn so zu sagen haben.
Ich finde es gut, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, aber schlecht, dass man die Hausaufgaben zu Hause machen muss.
Ich finde es schön, weil ich den ganzen Tag bei Papa und Mama es mir erlauben, im Schlafanzug und in der Schlafhose rumlaufen kann.
Eigentlich ganz gut, aber manchmal wäre ich auch lieber in der Schule.
Ich finde es sehr gut mit meinen Eltern, mehr Zeit zu verbringen.
Eigentlich nicht so schlimm, aber manchmal streite ich mich auch mit meiner Schwester.
Wenn mir langweilig ist, dann lege ich mich und
aufs Sofa.
Dann lese ich ein Buch.
Dann spiele ich Autoteppich alleine.
Einfach rumsitzen und nichts machen.
Wenn es mir langweilig wird, gucke ich mir Bücher an oder höre was oder baue mit Lego.
Meine Eltern fragen, ob ich Fernsehen schauen darf.
Meistens gibt es noch ein paar Hausaufgaben, die ich machen kann, aber ich kann auch in den Garten gehen und Fernsehen gucken.
Ich gucke Filme, ich baue, ich spiele, ich höre CDs, ich lese.
Ich bastle und rechne.
Also meine Großeltern kann ich nicht besuchen, aber es macht keinen Unterschied, weil ich sie ja sowieso nicht besuchen kann, weil sie nicht in Düsseldorf leben.
Ja, Opa, Oma, Leo, Malo und Pia.
Also meine Oma darf ich nicht sehen, weil die schon vorher krank war und ich finde das nicht so toll.
Oma und Opa, Omi und Opi, Uropi und Uromi. Schade finde ich das.
Ja, da kommt doch noch so ein kleiner trauriger Unterton am Ende dieser Zusammenstellung heraus. Elisabeth Raff, auf, das war ja eine breite Palette, was die Jungs und Mädchen da angesprochen haben. Es sieht alles relativ problemlos aus, oder?
Ja, ich fand, das ist jedenfalls schön. Das haben auch einige gesagt, dass sie so schön finden, dass sie jetzt Zeit mit ihren Eltern haben. Und wenn die Eltern das auch als Chance sehen, zu sagen, Mensch, jetzt können wir mal, wir können ja zum Glück noch raus, es ist ja keine Ausgangssperre, sondern nur eine Kontaktsperre. Und wenn die dann wirklich sagen, okay, wir nutzen diese Chance, jetzt auch mit Kindern was zu machen, dann ist das ganz toll. Natürlich gibt es Kinder, wo es auch ganz anders läuft und wo der Budenkoller möglicherweise auch zu großem Stress führt. Das muss man natürlich auch sehen. Aber bei diesen Kindern klang das sehr gut. Und es ist auch wieder dieses, okay, als Ersatzlehrer meiner Eltern muss nicht sein.
Ja.
Also das Thema wollen wir nicht in der Familie so ausgiebig haben.
Ja. Aber es scheint ja so zu sein, Sie haben das angedeutet, dass die Chance auf der einen Seite korrespondiert auch mit einer Art von Druck auf der anderen Seite. Weil hier klingt das jetzt so locker, aber die wollen ja auch beschäftigt werden. Und das löst ja doch auch in der Familie mitunter ein, wie soll ich jetzt sagen, ein starkes Überlegen aus, was mache ich denn jetzt mit denen, was schlage ich denn vor mit den Kleinen, damit die sich nicht langweilen.
Ja, das ist nicht so einfach. Das eine Kind sagte ja auch, dann sitze ich auf dem Sofa und ich langweile mich. Also Langeweile ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, macht auch kreativ. Und wenn es dahin kommt, dann ist es natürlich toll. Also was können wir machen? Wir können backen, wir können basteln, wir können mit Oma telefonieren, wir können vielleicht auch mit Oma eine Challenge machen. Oma, du schreibst was zum Begriff Schule und ich auch und dann schicken wir uns einen Brief und dann erfahren wir was übereinander oder zum Begriff, keine Ahnung, Orient oder Sammelleidenschaft. Also kreativ werden und überlegen, was können wir machen. Wenn das daraus entsteht, ist es toll.
Mhm.
Man kann natürlich Kindern auch sagen, ich meine, viele Eltern sind ja auch im Homeoffice, die haben ja nicht nur Freizeit. Und was können die machen? Können die mit den Kindern was vereinbaren? Wenn bis der Zeiger auf der 12 steht, brauche ich jetzt mal Zeit für mich? Und dann bist du wieder dran. Das ist natürlich, je nachdem, wie alt die Kinder sind, nicht so einfach.
Sind Sie da gerade eigentlich in diesen Phasen, Frau Raff, auf gefordert als Familien, als Erziehungsberaterin? Bekommen Sie da viele Anfragen, vielleicht auch Hilferufe?
Also es ist relativ ruhig. Ich mache viele Beratungen jetzt über Skype. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich möchte nicht aus dem Haus und ich kann aber auch zu Hause nicht in Ruhe sprechen. Das ist für viele das Problem, dass sie nicht kommen können oder wollen und das über Skype oder Telefon, dass sie zu Hause keinen ruhigen Ort haben.
Mhm.
Insofern ist es noch relativ ruhig.
Mhm. Weil Sie das gerade angedeutet haben, diese engere Bindung, womit ich jetzt auch das Räumliche meine, das haben wir ja auch gerade in dieser Umfrage da gehört, die einen haben Glück, haben sogar einen kleinen Garten, in den sie gehen können und die anderen sind ja auf engeren Raum in ein, zwei Zimmern oder drei zusammen. Kann man eigentlich sagen, dass die innerfamiliäre Bindung zurzeit ja entweder auf eine Probe gestellt wird oder sich vielleicht verstärkt?
Ich glaube, dass beides passiert, ja, dass sie auf eine Probe gestellt wird und dass aber auch möglicherweise so alte alte Werte, sage ich mal. Also so Dinge, wir essen gemeinsam, wir spielen zusammen, dass das auch wieder mehr geschätzt wird. Also ich habe einen Freund in Italien, mit dem habe ich vor kurzem telefoniert und dann habe ich, der wohnt im Moment, ist er zu viert mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau in der Wohnung, die dürfen ja gar nicht raus. Ich habe gesagt, was macht ihr denn, wenn ihr euch so streitet und wenn das so richtig hochgeht? Da sagt er, wir haben alles geregelt. Bei uns darf jeden Tag einer ausflippen. Das geht reihum. Alle vier Tage ist man dran. Einzige Bedingung, man darf nicht respektlos miteinander umgehen. Also es ist gut, auch dafür so eine Idee zu entwickeln. Natürlich führt das auch zu Spannungen und Konflikten. Und wie können wir damit umgehen? Je älter die Kinder sind, desto besser kann man das natürlich besprechen.
Das klingt aber so ein bisschen auch nach einem Plan. Also, dass man gut dran beraten wäre, in der Familie so eine Art Kalender oder Plan eben aufzustellen, wo verzeichnet ist, was wer wann eventuell mal machen darf, inklusiv, wie Sie das gerade genannt haben, Ihr italienisches Beispiel, aus der Rolle fallen darf.
Das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man so ein paar Orientierungspunkte hat. Und man hat ja viel Struktur, fällt ja jetzt weg. Und jetzt diesen Tag auch neu zu strukturieren, ist hilfreich, weil das auch Sicherheit gibt. Erstmal macht die ganze Situation ja auch unsicher. Man weiß nicht, woran bin ich, was kann ich machen und wie ist jetzt diese neue Situation, wie gestalten wir das? Und wenn man da so ein paar Eckpunkte hat, ist das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und wenn man gleichzeitig weiß, wenn ich jetzt sauer werde oder wenn wir jetzt hier irgendwie uns gegenseitig annerven, dann ist es nicht, weil der andere so doof ist oder weil ich schuld bin, sondern weil die Situation so schwierig ist. Also sozusagen der Feind ist außen.
Also Schuld dann auch, wie soll ich sagen, das Einfühlungsvermögen, das Gegenseitige, um zu verstehen, warum der andere jetzt weshalb so und nicht anders reagiert.
Genau, ja.
Elisabeth Raffauf, ich schlage Ihnen vor, damit Sie auch zwischendurch ein Glas, einen Schluck Wasser aus Ihrem Glas nehmen können. Wir hören zusammen einen kleinen Beitrag, den unsere Kollegin Vivian Leue zusammengestellt hat. Sie ist davon ausgegangen, klar, was wir alle wissen, die Schulen sind zu, die Kitas sind dicht, die Kinder sind zu Hause. Darüber reden wir ja heute in dieser Sendung. Und das ist seit Wochen der neue Alltag von Familien in der ganzen Republik. Für mindestens zwei Wochen noch. Wir wissen nicht, wie es dann weitergeht nach Ostern. Was machen also die Familien, um die Zeit ohne Schule, ohne Sport, ohne Freunde zu verbringen und dabei vielleicht, das haben Sie gerade angesprochen, Frau Raffauf, vielleicht sogar noch den Job im Homeoffice zu stemmen. Hören wir gemeinsam rein.
Die erste Euphorie der Kinder.
Ja, alle haben direkt geschrien.
Man kann lesen.
Ja, Mann.
Aber auch die erste Panik der Eltern.
Es ist auf jeden Fall schwierig, den ganzen Tag mit den Kindern rumzukriegen.
Gerade 5 Wochen, ne? Das ist schon heftig.
Sind vorbei. 3 Wochen sind Familien nun schon zu Hause, seit alle Bundesländer Schulen und Kitas geschlossen haben. Es ist irgendwie Alltag eingekehrt in eine nicht alltägliche Situation.
Ich glaube, es ist wirklich dieser Spagat. Auf der einen Seite kann man auch die etwas lockerere Strukturierung jetzt nutzen. Man frühstückt ein bisschen später, ein bisschen entspannter, legt dann los und macht aber konzentriert auch ein paar Sachen für die Schule, um dann nachmittags auch wirklich wieder frei zu haben.
Sagt Katrin Wöstmeier, Lehrerin aus Düsseldorf und Mutter eines Drittklässlers und einer Sechstklässlerin. Sie arbeitet aus dem Homeoffice, muss Klausuren korrigieren und Aufgaben online stellen, während ihre Kinder Anna und Jan die eigenen Schulaufgaben erledigen. Nicht immer leicht.
Die Situation ist für alle besonders. Jeder geht damit um, wie er kann. Ich bin für meinen Teil auch noch nicht dazu gekommen, das Haus umzugestalten oder wirklich auszumisten.
Katrin Wöstmeier plädiert deshalb für Gelassenheit, so gut es eben geht.
Wenn man die Kinder jetzt noch so stresst, dann verlieren die ja auch die Motivation.
Da sich Kids von klein bis groß jetzt nicht mehr draußen austoben können, gibt es mittlerweile unzählige YouTube-Angebote für den Sport im Wohnzimmer.
Hallo meine Lieben, wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid zu Albers täglicher Sportstunde.
So, 10.30 Uhr. Geht wieder los.
Und auch sonst hält das Netz jede Menge Tipps bereit, wie Eltern auch mit kleinen Kindern den Spaß nicht verlieren. Dieser Vater spielt mit seinen Kids gerade in einem Park, hat aber auch Ideen für zu Hause.
Ja, eine gute Quelle ist ja inzwischen Instagram. Es gibt ja extrem viele Väter und Mütter, die momentan halt Ideen teilen. Habe ich gestern erst gelesen, mit Rasierschaum und Lebensmittelfarbe in der Badewanne malen.
Nur die Kinder selbst sollten nicht ganz so viel vor dem PC, Tablet oder Handy sitzen.
Die Folge noch, bitte. Die Folge noch.
Die Suchtgefahr ist groß, das sehe ich ganz klar. Und wenn man da jetzt über 5 Wochen mehr oder weniger ausschließlich da vor seinen Geräten sitzt, ist das sicher nicht gut.
Stattdessen vielleicht lieber wieder ein Buch lesen oder die verstaubten Brettspiele rausholen.
Ich bin rot.
Ich hab lila.
Du musst Geld nehmen, Junge.
Mensch, ärger dich nicht zum Beispiel, oder?
Monopoly, Europareise,
irgendwie Kartenspiele, Uno.
Die 10-jährige Clara nutzt die neue Freizeit für eine sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung. Sie übt noch mehr Klavier als sonst.
Also dann, wann ich Zeit und Lust habe. Und das ist eigentlich fast jeden Tag.
Während wir diesem Beitrag von Vivien Loye zugehört haben, hat uns Hannelore Danders angerufen aus Dresden. Guten Tag, Frau Danders.
Ja, guten Tag in die Runde.
Frau Danders, erzählen Sie uns ein wenig von sich selbst. In welcher Umgebung leben Sie? Sind Sie alleine? Sind Sie im Kreise der Familie? Wie schaut es bei Ihnen zu Hause aus?
Ja, in meinem fortgeschrittenen Alter mit 88 kann ich mich nun mit der Familie nicht treffen. Eigentlich kommt freitags mein jüngster Enkel, der ist 15 und unterhält sich mit mir über Politik und sonst was, entfällt jetzt zurzeit. Und da suche ich nun im vierten Stock wohnend, ohne Fahrstuhl, andere Möglichkeiten mit meinen Lieben, die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten.
Und welche sind das? Wie machen Sie das?
Ja, also das geht übers Telefon, teilweise auch über den PC, wo praktisch ich dann Nachrichten bekomme und auch Liebes zurückschreibe. Aber ich habe auch etwas Besonderes. Und zwar meine Enkelin Julia, die auch kein so ganz leichtes Leben hatte, Trennungskind und so weiter, die wohnt in England. Und nun hat sie auch das Schicksal so getroffen, dass sie eben mit ihren zwei Kindern alleinstehend zu Hause ist. Und da habe ich in meinen ganzen Akten gesucht, was ich aufgehoben habe von meinen Enkeln. Und auf einmal fällt mir ein Aufsatz von ihr in die Hände, den sie mit 17 Jahren, das war die Vorprüfung, geschrieben hat. Und da geht es um Exupéry und die Überschrift, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist so eine dolle Arbeit. Sie hat da auf alles eine Eins bekommen, schreibt da, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Deshalb sind soziale Kontakte so notwendig. Man lernt die Menschen besser kennen. Denn man sieht nur mit dem Herzen.
Frau Danders, haben Sie denn Ihrer Enkelin und vielleicht Ihrem Urenkel dann aus diesem Aufsatz der Schulzeit dann vorgelesen am Telefon?
Ja, wissen Sie, ich habe sie angerufen und habe ihr die ganze Arbeit, das sind 7 lange Seiten, vorgelesen. Mhm. Sie hatte das längst vergessen und es hat sich daran ein Gespräch über eine Stunde angeschlossen. Das war so doll und da habe ich gedacht, das müssen auch die anderen erfahren. Und dann habe ich meinem Enkel, den ich eigentlich heute treffen wollte, das zugeschickt. Und ich hoffe nun, dass sie übers Wochenende auch die dolle Arbeit und auch kennenlernen.
Da sind Sie, Hannelore Danders, sozusagen der Knotenpunkt, der fast schon europaweit, Ihr Urenkel in England, sozusagen die Vernetzung da besorgt. Ganz kurz noch für den Abschluss, Frau Danders, würden Sie denn sagen, dass Sie aufgrund dieses Faktums, dass Sie sich nicht besuchen können, dass Sie im Augenblick Ihren Enkeln und Urenkeln dennoch besonders nah sind?
Ja, das habe ich natürlich auch die ganzen Jahre über versucht. Ich will vielleicht auch noch sagen, diese Julia war mit 18 mit mir in Russland und hat in einem Behindertenheim mit mir dort gearbeitet. Und natürlich jeder Enkel, ich habe Besonderes aufgebaut, so dass das ist. Und ich möchte vielleicht noch den Omas einen guten Rat geben. Und zwar ihre Geschichten aufzuschreiben. Mhm. Ihre Gedanken, wenn sie jetzt für sich sind, über ihr Leben, weil das so, so wichtig ist, wenn man einmal nicht mehr auf der Erde ist.
Frau Danders, lassen wir es an der Stelle wirklich so ergreifend, wie Sie es auch formuliert haben. Danke dafür, herzlich stehen, auf dass es wirken möge bei all denen, die uns jetzt zuhören. Vielen Dank nach Dresden und viel Spaß, wenn Sie Ihren 15-jährigen Enkel nachher, über welche technische Art und Weise auch immer, sich dann mit ihm unterhalten. Wir haben noch, und Frau Raff auf, Sie merken sich bitte alles, was Sie kommentieren wollen, ganz, ganz rasch zu Bernhard Herrmann. Ich habe da auch nur noch eine knappe Minute,
Herr Herrmann. Ich habe dann am Telefon und dann stimmen wir das ab, wenn du es laufen lässt, denn ja, dann sage ich, das ist er.
So, jetzt weiß ich zwar nicht, mit wem der Herr Herrmann jetzt redet, aber hier ist Andreas Stopp im Deutschlandfunk.
Dann gehen wir ans Radio und ruf dann bitte meine Handynummer an.
Ja, okay. So werden wir es machen. Und meine Damen und Herren, Sie merken, dass wir hier wirklich in einer Live-Sendung ist. Der Herr Herrmann ist sozusagen in unserer Warteposition. Ich kann auf meinem Monitor sehen, Bernhard Herrmann ruft an aus Untersteinbach, tägliche Märchenstunde am Telefon. Das ist die Info, die mir meine Kollegen von außen hier reinschieben. Und den wollte ich jetzt ansprechen, den Herrn Herrmann. Aber wir sortieren das jetzt gleich nochmal und werden nach den Nachrichten, sonst kommt er nicht mehr ausreichend zu Wort, nach den Nachrichten ihn nochmal anbimmeln. Und dann hat er bestimmt bei sich in der Familie genau das geregelt, was unser Gesprächsthema ist. Die sind da offenbar zu mehreren zusammen und die müssen jetzt koordinieren. Wer hört Radio, wer ist am Telefon, wer darf gestört werden und wer flitzt aus dem Zimmer raus. So, meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Verordnete Nähe. Wenn die Familie zusammenrückt, ich rufe kurz nochmal Elisabeth Raff auf. Haben wir eine bessere Leitung mittlerweile?
Im Moment ist die Leitung immer noch dasselbe Telefon. Ja. Der Kollege aus der Technik wollte mich gleich während der Nachrichten nochmal auf einem anderen.
Na, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Aber Sie haben das auch alles mitbekommen, auch dieser Appell der 88-jährigen Dame aus Dresden.
Ja.
Und da werden Sie das eine oder andere noch dazu sagen können. Meine Damen und Herren, Sie können weiter anrufen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Genauso geht eine schnelle Mail ins Studio, lebenszeit@deutschlandfunk.de und nach den Nachrichten melde ich mich von dieser Stelle wieder. Was passiert in den Familien, wenn dieselbe zusammenrückt und zusammenrücken muss? Andrea Stopp weiter am Telefon. Wir hören einfach nochmal in die Leitung nach Untersteinbach hinein. Bernhard Herrmann dort am Apparat mit der Frage, hören Sie mich jetzt?
Ja, ich höre Sie.
Ah, jetzt sind wir da. Wir haben gerade so einen kleinen Ausschnitt, das haben Sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aus Ihrem familiären Leben bekommen, in dem Sie Anweisungen gegeben haben. Was war denn da los bei Ihnen?
Da war Folgendes los. Also wir hatten ja vor um 9.15 Uhr schon unsere tägliche Märchenstunde absolviert. Und nachdem also wir nicht jeden Tag im Radio live im Deutschlandfunk drankommen, habe ich natürlich die entsprechenden Familienangehörigen informiert, dass sie mal ihren Sender suchen sollen und einstellen sollen und zuhören sollen.
Aha.
Aber vor folgendem Hintergrund. Vor ungefähr 2 Wochen haben wir einer spontanen Idee folgend eine tägliche Märchenstunde eingerichtet. Also das Angebot war, die Kinder meines Neffen, 6 und 10 Jahre alt, Hannah 6, Julius 10, wenn ich jetzt das Alter richtig nenne, hoffentlich.
Ja, die Zeit verrinnt schnell.
Ja,
wahrscheinlich sind
also
die schon wesentlich älter.
Also jedes der beiden Kinder abwesend darf sich täglich ein Märchen wünschen für den nächsten Tag, was ich dann vorlese.
Ah, und das machen die mit? Also erzählen Sie uns mal. Ich meine, es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, ach, Märchen interessieren die Kinder überhaupt gar nicht mehr.
Ganz im Gegenteil. Die Kinder kennen, so wie ich das mitkriege, schon etliche Märchen, aber meistens von CD. Und es ist wohl nicht die Regel, dass die Kinder heutzutage die Märchen selber lesen. Aber nichtsdestoweniger, auch wenn sie über CD kennen, die unmittelbare Vorlesung, die ist nach wie vor, nach meinem Eindruck, für die Kinder sehr spannend und sehr anregend. Es ist daher auch die Möglichkeit beim Märchenvorlesen da, wenn also Begriffe kommen, weil ja Märchen schon älter sind, die also nicht mehr unbedingt der heutigen Sprache der Jugend entsprechen oder der Kindheit entsprechen, da müssen Begriffe erklärt werden.
Mhm.
Und das klären wir dann. Also was war denn zu klären? Also bei Alibaba und die 40 Räuber, da war einiges zu klären.
Ja.
Oder auch beim Kalif Storch, genau, was ist ein Kalif? Oder Mutabor, das Zauberwort, was heißt das auf Deutsch? Wieso kommt das aus dem Lateinischen und so weiter und so weiter?
Herr Herrmann, also, kleine Sekunde mal, Herrmann, Sie haben das vielleicht mitbekommen, bei mir auf der anderen Leitung Elisabeth Raff auf, die ist Diplompsychologin, Familienerziehungsberaterin.
Ja.
Frau Raffauf, was der Herr Herrmann uns da gerade berichtet, das ist so eine Art Rückgriff auf die alten Kulturtechniken. Gibt es da eine Renaissance?
Das ist ja wunderbar, ja. Und das, was die Frau Denders, die da vorher angerufen hat, erzählt hat, ist ja auch so was Ähnliches. Man hat jetzt sozusagen ja Zeit, mal zu kramen, auch in seinem Gedächtnis und aber auch in seiner Wohnung. Und da finden sich dann solche Dinge. Und die dann irgendwie auch neu für heute zu benutzen, das höre ich sehr oft, ja. Mhm.
Herr Herrmann, ich habe das gerade am Anfang nicht mitbekommen. Sind Sie noch im Arbeitsleben oder sind Sie freigestellt?
Ich bin weder im Arbeitsleben noch freigestellt. In meiner E-Mail an Sie habe ich geschrieben, dass ich 69 bin. Ich bin Rentner.
Aha, okay, dann haben Sie Zeit. Welches Märchen stand heute auf dem Programm?
Heute stand ein ganz kurzes auf dem, das kürzeste bislang, nämlich die Stanthaler. Aber wir hatten auch schon lange Märchen, zum Beispiel Ali Baba und die 40 Räuber. Das war das längste Märchen und das mussten wir sogar in 2 Fortsetzungen lesen. Mhm. Weil nach einer Dreiviertelstunde war gerade Halbzeit und das haben wir dann auf den nächsten Tag verschoben. Da ich bin ja auch kein professioneller Sprecher, so wie Sie jetzt zum Beispiel, sondern ich muss mich ja auch in meiner sprachlichen Übung ein bisschen regenerieren.
Was aber offenbar sehr gut im Kreise Ihrer Familie ankommt. Weiter viel Spaß dabei und danke, dass Sie es uns erzählt haben, Bernhard Herrmann in Untersteinbach und alle Familienmitglieder, die uns quer über das Land jetzt gehört haben, dadurch, dass er vorher sozusagen unsere Einschaltquote gesteigert hat, indem er allen Bescheid gesagt hat, hört den Deutschlandfunk. Okay, hier ist der Deutschlandfunk. Unsere Sendung heißt Der Vormittag und wir diskutieren über die Konsequenzen, die daraus entstehen, wenn die Familie zusammenrückt. Frau Raffauf, wie ist denn das mit der Strenge und der Erziehungsgewalt? Wir haben eigentlich bisher eher nur positive Beispiele gehört, aber die Realität ist ja auch anders. Es gibt Eltern, die überfordert sind, die nicht auf solche Ideen kommen, wie die, gerade über die wir gesprochen haben. Was machen wir mit denen?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem und schwierig. Wir hören da im Moment wenig von. Das alarmiert viele Fachkräfte, Kinderschutzbund und Kinderschutzzentren und ich glaube auch zu Recht. Also was wir mit denen machen, was ja manche Lehrer machen oder manche Erzieherinnen auch, die kennen so die Kinder, wo sie wissen, da ist es nicht so leicht zu Hause und die versuchen Kontakt zu halten. Die versuchen, die regelmäßig anzurufen und irgendwie zu hören, wie geht's dir, was läuft bei euch? Und das ist im Moment ein Weg, wie zumindest Fachkräfte versuchen. Aber wir können natürlich auch versuchen, als Normalbürger zu gucken, kenne ich jemanden hier in meinem Umfeld, der vielleicht Unterstützung braucht, wie auch immer das aussehen kann. Erstmal telefonisch oder auch, dass man sich draußen mal trifft zu zweit mit Abstand und auch mal spricht. Also Augen auf gilt für jeden. Und das ist natürlich im Moment nicht so einfach, weil alle hinter ihren Mauern versteckt sind.
Ja, aber das müssen wir eben auch lernen offenbar. Vielleicht können wir das auch in dieser Situation ganz kurz lernen, uns nicht, wie soll ich sagen, mutwillig einzumischen in das, was in den anderen Familien passiert, aber doch ein bisschen sensibel darauf zu achten, ob ich irgendwo positiv auch mitwirken kann, dass alles gut geht und dass sich alle wohlfühlen. Daniela Wiesler bleibt
einmischen einfach für wichtig. Ja. Mhm.
Daniela Wiesler bleibt schön bei uns am Telefon. Keinesfalls einhängen, sonst kriegen wir sie nicht wieder. Erst aber Friedrich Krämer, Hörer, der woher anruft, Herr Krämer?
Ja, ich bin der Friedrich Krämer aus Weimar und ich hatte eine besondere Idee. Unsere Zwillingsenkel, Mädchen Noel und Shang, leben in Kleve am Niederrhein. Das sind ja doch ein paar hundert Kilometer von Weimar. Und wir haben uns heute so verabredet, dass wir heute Abend um 18 Uhr einen italienischen Kochkurs machen über WhatsApp. Und es wird eine Spaghetti Pomodoro gekocht und danach servieren die Kinder ihren Eltern dieses wunderbare Gericht zu diesem besonderen Tag heute. Wir sind öfters in Kontakt und ich denke, das ist ein guter Weg, um motivierend und mit viel Mut diese Zeit zu überstehen.
Das ist ja eine schöne Idee. Das heißt, Sie stellen die Verbindungen dann über Skype her?
Ja, wir sehen uns dann und wir sind in der Küche. Und wir haben die Zutaten haben wir auf dem Tisch und wir haben vorweg haben wir schon uns ausgetauscht, wer was übernimmt. Und ich denke, da gelingt uns ein wunderbares Gericht.
Waren Sie schon einkaufen? Haben Sie alle Zutaten?
Das haben wir alles. Wir sind im Grunde genommen sind wir ein bisschen italophil. Das liegt einfach die Nähe Weimar und auch unser Freund Goethe ist in unserer Nähe. Italienische Reise hat uns immer befasst. Das heißt, ohne Tomaten, Zwiebeln, Parmesankäse gibt es bei uns im Leben natürlich noch ein paar andere schöne Dinge, aber die gehen uns nicht aus.
Dann grüßen Sie bitte heute Abend im Kreise Ihrer Familie von uns aus dem Deutschlandfunk. Buon Appetito, wenn Sie Ihr... Ja. Was war das nochmal jetzt?
Es gibt eine Spaghetti Pomodoro. Spaghetti. Und zwar mit einem ganz einfachen ein Rezept. Ich darf es vielleicht kurz über den Sender geben. Man braucht eine Dose Pilati, Tomaten. Man braucht ein Viertel von Butter, zwei Zwiebeln und eine beschichtete Pfanne. Das alles gibt man in den Topf mit Pfeffer und Salz, lässt 40 Minuten köcheln bei kleiner Hitze und dann mit frisch geriebenem Parmesankäse heiß am Tisch serviert. Es ist eine tolle Sache. Einfach, schnell gemacht und dazu einfach einen schönen Vino Rosso. Und alle haben einen guten Abend.
Der Deutschlandfunk sehr nah der Familie. Danke fürs Rezept gerade. Herr Krämer, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Viel Spaß heute Abend und guten Appetit. Frau Raff, der hat uns jetzt alles erzählt, was man braucht, um Spaghetti herzustellen. Aber was wären wir, wenn wir die neuzeitlichen Techniken nicht hätten? Was wäre in der jetzigen Situation ohne Telefon, ohne Skype, ohne WhatsApp, ohne SMS?
Ja, ich meine, es gibt natürlich zum Glück noch die Post. Briefe schreiben und Postkarten schreiben hat vielleicht auch wieder ein bisschen Konjunktur. Und natürlich gibt es dieses am Fenster winken, wer einen Balkon hat, Balkon winken. Also man muss sich vielleicht manchmal doch auf den Weg machen und gucken, kann ich der Oma wenigstens mal zuwinken oder irgendwie mich zeigen. Ja?
Das machen viele, die musizieren dann unterm Balkon mit der Gitarre oder der Geige oder
Wunderbar. Stellen
Blümchen in den Hausflur. Ich habe den Namen gerade schon genannt. Daniela Wiesler ist meine Kollegin. Normalerweise sitzt sie auch hier an dem Tisch, den ich hier gerade okkupiere. Sie ist unter anderem Moderatorin der Lebenszeit. Daniela, hörst du mich?
Ich höre gut, ja. Schön, freue mich zu hören. Ich habe jetzt Hunger bekommen durch das Pomodoro-Rezept.
Ich glaube, Sie mussten das nicht mitschreiben, sondern Sie beherrschen das, denn Sie sitzen ja seit, jetzt muss ich zählen, fast 3 Wochen mit Ihrer Familie zu Hause. Familie ist Mann und 3 Kinder. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie Ihr Tag aussieht.
Also tatsächlich habe ich gerade jeden Morgen um 8 ein Online-Date mit einer Frau, die auch in der Lebenszeit mal wie Frau Raff auf zu Gast war als Expertin. Liane Stephan haben wir als Achtsamkeitsberaterin für Unternehmen und Führungskräfte drin gehabt. Und die hat aus Anlass der Corona-Krise zur Unterstützung aller Menschen eine kostenlose Meditationsreihe im Internet gestartet. Jeden Morgen 30 Minuten, offen für jeden. Und das ist tatsächlich meine heilige Zeit, bevor die Kinder aufwachen, bevor es an den Homeoffice-Schreibtisch geht, der Urquell, um gut durch diese Zeit zu kommen. Denn mit dieser Grundierung klappt der Tag dann wunderbar. Und selbst wenn es zwischendurch auch hoch hergeht, bei uns auch, kann man sich zwischendurch immer runterkochen auf das, was wirklich zählt, gerade zu sehen, was es auch alles Schönes in der Krisenzeit zu erleben gibt und auch eine entsprechende Haltung als Familie zu entwickeln. Also das heißt, die Besonderheit dieser Zeit auch ein bisschen zu zelebrieren und besondere Dinge zu machen.
Das klingt danach, dass Sie das Beste draus machen, nachdem Sie da die eigenen persönlichen Batterien morgens bei der Meditation aufgeladen haben.
Wir versuchen es zumindest. Es gibt ja viel Leid da draußen, viel Unsicherheit und die meisten von uns können nicht viel aktiv tun. Also wir können die Situation nicht ändern, aber wir können ja beeinflussen, welchen Blick wir drauf haben, welche Haltung. Also nicht zu sagen, das versuchen wir sind jetzt zu Hause eingeschlossen, wir sind sozial von anderen distanziert, sondern wir sagen uns, wir machen halt echt was richtig Gutes. Wir bleiben nämlich zu Hause. Das Beste, was wir uns und der Welt gerade bieten können, das ist prima. Und wir verbinden uns auf andere Art und Weise mit den Freunden und Verwandten. Und da spielt natürlich die Technik eine große Rolle.
Naja, und eben ein Draht nach außen ist ja Internet. Da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Und der Fernseher, Sie haben 3 Jungs. Kriegen Sie denn die vom Internet und vom TV ferngehalten?
Also wir kämpfen natürlich wie jeder andere heute, aber wir haben unterschieden, was im Internet gemacht wird. Also das pure Daddeln oder sich berieseln lassen, das schränken wir klar ein. Da hat mein Mann einen ziemlich pfiffigen Deal mit unserem Jüngsten, dem 10-Jährigen, gemacht. Er darf nach den Hausaufgaben so viel spielen und gucken, wie er will. Er muss sich die Minuten aber 1:1 erarbeiten mit Sport, Musik. Das heißt, er kann Klavierminuten sammeln, mit Fahrrad fahren, Seilchen springen draußen. Und das ist klasse, denn er kommt nie über 1,5-2 Stunden am Tag. Er findet das aber als total gerecht, denn er weiß, er könnte ja jederzeit mehr machen und dann hätte er auch mehr Computerzeit. Aber ich würde das Internet grundsätzlich nicht verteufeln. Natürlich müssen wir alle auf die Bildschirmzeit achten. Aber das kann matschig machen, auch die Kinder vor allem. Aber je nachdem, was man tut, ist es auch wirklich eine echte Schatzkiste, gerade in diesen Zeiten. Also die Kinder machen teilweise per Chat Hausaufgaben mit den Klassenkameraden. Der Große spielt mit seinen Freunden über Videokonferenz Stadt, Land, Fluss. Jeder mit Papier und Stift, die Freunde. Und es gibt gerade im Netz so unendlich viele großartige Sachen zum Lernen, zum Kennenlernen. Ganz viele Bibliotheken stellen ihre digitalen Angebote gerade gratis ins Netz. Und auch in der ARD, in Mediathek kann man ganz viele Hörbücher für jede Altersstufe runterladen. Und ich sage Ihnen, so eine Känguru-Chronik oder Harry Potter als Hörbuch sichern einem als Eltern viele Stunden konzentriertes Homeoffice. Ich habe noch 2-3 Beispiele, wenn Sie möchten, kann ich die noch schnell sagen, weil ich das so spannend fand. Es gibt weltweit viele Museen, die virtuelle Gratistouren online gestellt haben. Also da kann man ganz nah an Mona Lisa zoomen mit den Kindern. Oder es gibt Kultureinrichtungen und Plattformen wie dringeblieben.de, die haben beschlossen, wenn die Welt nicht raus zur Kultur geht, bringen wir sie ins Wohnzimmer. Also es gibt Elbphilharmonie, die Konzerte streamen, auch für Kinder. Kinderbuchautoren, große, lesen aus ihren Wohnzimmern. Harry Potter at Home gibt es und es gibt viele Sportangebote. Neulich hat mir ein Kollege erzählt, er hat einen Yoga-Kurs gleichzeitig zusammen mit seiner Mutter in Peru und seinem Bruder in Frankreich gemacht. Also auch über die Technik sind wir weltumspannend verbunden.
Ja. Elisabeth Raffauf, Daniela Wiesler, die hier auf der anderen Leitung liegt. Ich glaube, Sie kennen sie auch, Diplom-Psychologin, Erziehungsberaterin.
Ja, wir waren schon mal in der Sendung zusammen.
Ja, hallo. Frau Raffauf, Sie dürfen Daniela Wiesler jetzt fragen, wie sie all das, wovon sie uns berichtet, denn hinkriegt mit ihrer Arbeit, denn sie ist ja auch arbeitstätig.
Ja, ist eine wunderbare Frage. Die Frage steht.
Also, die Frage steht. Wir haben tatsächlich die Zeiten eingeteilt. Also wir haben wirklich geguckt, dass wir, also die Kinder machen Hausaufgaben. Ich mache Homeoffice. Mein Mann ist ja auch noch da glücklicherweise. Der schreibt zu Hause. Das heißt, wir teilen uns, also alle sind ja jetzt zu Hause, wir teilen uns die Zeit ein bisschen auf. Und ansonsten gucken wir wirklich, die Kinder sind ja jetzt schon größer, also 10, 17 und 19. Und das heißt, wir gucken wirklich, dass wir uns im Netz sozusagen Anregungen holen. Und dann das offline tun. Also vielleicht ein Beispiel, man kann ja jetzt super anfangen, Instrument zu lernen. Also es gibt vielleicht eine verstaubte Gitarre oder ein Keyboard zu Hause. Man leiht sich das aus. Ich habe mich jetzt auch ans Familienklavier gewagt abends. Unsere Kinder bekommen ihre Musiklehrer gerade online ins Haus. Klappt super. Oder ich habe gelesen, selbst die NDR-Musiker bieten kostenloses Online-Tutorial an für diejenigen, die die Instrumente mal wieder auspacken wollen oder singen oder jazzen. Und was wir auch geplant haben, jetzt in den Osterferien, wo ich halt kein Homeoffice glücklicherweise mehr habe, man kann eine Sprache lernen. Gibt's auch kostenlos online. Ganz unter Druck, einfach spielerisch. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Gebärdensprache als Familie zu lernen, so als Geheimsprache, aber ich habe noch kein günstiges Online-Angebot gefunden. Und noch eine Sache, ich habe einen Online-Zeichenkurs gemacht mit meinem Sohn, eine Stunde gratis von einer ganz bekannten Zeichenlehrerin mit vielen Tricks. Die Bilder sehen sofort grandios aus und jetzt wird dauernd am Küchentisch im Kinderzimmer weiter gezeichnet, während ich arbeite. Und das dann der Stolz der Oma geschickt. Also auch das funktioniert.
Die Radiomoderatorin, die gerade Gebärdensprache lernt, das ist dann interessant auch für die Zeit nach hoffentlich Corona, wenn Sie hier wieder an dieser Stelle sitzen. Ich weiß, Daniela, ich kann das mit Ihnen machen. Sie haben jetzt genau noch 28 Sekunden Zeit. Ich spiele dann nämlich für Sie ein Lied, nur ganz kurz. Wir machen das in der Lebenszeit ja immer nur sehr dosiert, aber pfiffigerweise werden Sie natürlich sofort den Titel dann mitbekommen. Sie haben ab jetzt 25 Sekunden Zeit, nochmal zusammenzufassen, was ist das Wichtigste im Familienleben auf engstem Raum?
Vier Punkte. Zum einen Flexibilität, klare Strukturen, aber auch Zelebrieren von Besonderheiten. Warum sollen die Kinder nicht mal woanders schlafen dürfen? Jetzt mit der Isomatte unterm Tisch, im Wurfzelt oder so. Zweitens wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat, also auch räumlich. Mein Mann hat gestern im Campingstuhl sich rausgesetzt, weil alles besetzt war. Also auch hier
Alternativen suchen.
Und das dritte und wichtigste, Familie zusammenbringen. Sonderregeln. Film gucken abends, kochen, jeder kocht abwechselnd bei uns, auch die Kinder, Doppelkopf spielen und dann spät ins Bett, dann ist morgens auch Zeit für Yoga und Meditation.
We are family. Daniela Wiesler, vielen Dank, dass Sie uns aus Ihrer Familie berichtet und erzählt haben und am Ende auch noch die überlebenswichtigen Tipps anbringen haben können. Marius Doktor am Telefon, Halle an der Saale, mischt sich mit in die Sendung ein. Wir sind gespannt, was Sie erzählen möchten, Herr Doktor.
Ja, guten Tag. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und bei mir ist es so, dass ich jetzt sehr viel vermehrt Anrufe bekomme, weil ich ja keine Gespräche im Moment führe, also keine persönlichen Gespräche, sondern nur am Telefon, von alleinerziehenden Eltern, also Müttern und auch Vätern, wie geht es mit den Umgangskontakten eigentlich weiter? Weil wir haben natürlich, der getrennt lebende Elternteil möchte ja weiterhin Kontakt haben mit den Kindern, was jetzt eben teilweise in Frage gestellt wird, wo eben dann gesagt wird, ja, wir haben doch hier eine Ausgangssperre bzw. Kontaktverbot, darf denn überhaupt noch Umgang stattfinden? Ja. Und ja, das beschäftigt mich wirklich von beiden, ich habe ja beide, also auch Väter und Mütter beschäftigt mich hier jetzt schon viele Tage und ich höre auch von Kollegen, denen geht das ganz ähnlich.
Das heißt, Sie haben da auch mehr Anfragen im Prinzip, dass die Menschen Orientierung suchen?
Die Menschen suchen Orientierung. Die sind also jetzt gerade, es ist also ein bisschen in Frage gestellt. Findet das Umgangsrecht weiterhin statt oder findet es nicht statt? Ja, so soll man sozusagen Umgangskontakte gerade aussetzen, weil der Vater kommt vielleicht von außen, ist vielleicht erkrankt oder ähnliches. Und ja, da gibt es eigentlich, also ich habe jetzt sogar einen Hinweisbeschluss hier vom örtlichen Familiengericht bekommen, der danach ist es ganz klar, dass die Umgangskontakte weiterhin stattfinden sollen. Da gibt es keine Einschränkung.
Gut, also natürlich das auch unter der Auflage, unter den strengen Auflagen der Hygiene. Aber ausgehebelt, wenn wir Sie richtig verstehen, ist es eben nicht, sondern es besteht nach wie vor das Recht aufeinander und sich zu besuchen.
Genau, es besteht weiterhin das Recht und die Möglichkeit, selbstverständlich sollten sowohl Mutter als auch Vater das beachten. Das heißt, wenn man jetzt die Kinder zum Beispiel abholt, dann kann man natürlich nicht auf den Spielplatz gehen, sondern man muss eben dann sich auch an die Regeln halten. Das ist natürlich selbstverständlich.
Herr Doktor, vielen Dank für diesen Hinweis, den Sie sehr gegeben gerne haben. Das gehört alles zu den Aspekten, die man vorher theoretisch gar nicht so alle recht erfasst, was nun alles damit zusammenhängt. Und meine Damen und Herren, die Sie uns zu Hause, davon gehe ich heute aus, und nicht unterwegs zu Hause hören. Sie können uns noch anrufen und vielleicht auch Ihre Fragen mit hineingeben in die Sendung 00800, die Telefonnummer 4464 4464, oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Rafoff, Sie merken sich alles, was Sie kommentieren möchten. Erst noch Helena Stephan, 18 Jahre alt. Machen Sie gerade Abi, Frau Stephan?
Ja, das ist korrekt. Ich komme aus Halle an der Saale und muss mich jetzt auf mein Abitur vorbereiten.
Läuft das denn bei Ihnen? Werden Sie geprüft werden?
Ja, also die Prüfungen wurden nach hinten verschoben, aber planmäßig kann ich mein Abitur ablegen. Ja, und das ist alles sehr spannend, weil ich hier noch mit zwei kleinen Geschwistern zu Hause bin und mit meiner Mama. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig mit dem Lernen teilweise, weil die halt auch spielen und etwas lauter sind, aber mit Regelung und Rücksichtnahme ist das alles machbar und irgendwie auch schön.
Haben Sie ein eigenes Zimmer, in das Sie sich zurückziehen können?
Ja, das schon, aber unsere Wohnung ist ein bisschen hellhörig wegen Altbau und so. Aber das passt schon. Und irgendwie, also wir als Familie betrachten das auch recht positiv, weil wenn ich dann studieren sollte oder halt ausziehe im Sommer, was der Plan ist, dann haben wir wahrscheinlich als Familie nicht noch mal so lange Zeit aufeinander zusammen. Und insofern ist es ganz schön.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Geschwister, die sind jünger als Sie?
Also meine kleine Schwester ist erst 8 und mein Bruder ist 14 und die rasseln noch manchmal aneinander. Insofern, also es ist ganz witzig, aber ja.
Aber die nehmen Rücksicht auf Sie, die wissen schon, was da auf dem Spiel steht bei Ihnen. Ist ja keine Kleinigkeit, die Abiturprüfungen vorzubereiten.
Ja, da bin ich auch ganz froh drüber. Insofern läuft das ganz gut. Aber es ist halt interessant und spannend.
Ja, Helena Stephan, wie sortieren Sie denn das Arbeitspensum, was Sie ja normalerweise während der Schulzeit jetzt erledigen würden, vormittags im Großen und Ganzen, und Ihrer Freizeit? Fließt das jetzt ineinander oder haben Sie da klare Trennlinien?
Bei mir fließt es ineinander, aber das geht ganz gut. Also ich stehe halt später auf, den Luxus gönne ich mir. Und dann gucke ich so, dass ich ungefähr mittags eine Pause mache und nachmittags dann irgendwann auch aufhöre, wenn ich fertig bin. So gegen 16 Uhr ist das meistens und lasse mir dann auch den Abend frei.
Elisabeth Rafoff, kann man da noch was raten? Das klingt ja eigentlich recht durchdacht und strukturiert, insofern kein Problem.
Das klingt gut, vor allem, dass Sie diese positive Haltung haben. Ja, das ist ja auch in so einer Situation, wo man so angespannt ist und wo es um so was Wichtiges geht, ist es gar nicht so einfach zu sehen. Ich kann trotzdem gucken, Mensch, das ist auch eine besondere Situation jetzt für unsere Familie. Und da ist auch was dran, was ich so richtig gut finde. Und das hilft sicher auch bei den Prüfungen, diese Haltung einfach zu haben. Es ist auch was Schönes dabei.
Frau Stephan, in welchen Fächern werden Sie geprüft werden beim Abi jetzt? Was sind Ihre Hauptfächer? Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt die Frage aus einer ganz anderen Zeit. Heutzutage wird das gar nicht mehr so sein. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich schreibe Deutschleistungskurs und Bio-Leistungskurs. Also Bio ist relativ viel zu lernen. Und dann noch Geschichte-Grundkurs und Englisch-Grundkurs. Ja. Und Geschichte ist halt auch wieder so ein bisschen mehr. Aber
jetzt haben wir in den letzten Tagen vieles davon gehört, dass die einzelnen Bundesländer da unterschiedliche Regelungen haben. Was passiert überhaupt mit den Abiturienten? Kriegen die das jetzt kredenzt, ohne dass sie die Prüfung machen? Und in den anderen heißt es, nee, klar, wir machen die Prüfung, verschieben sie. Sagen Sie noch mal ganz kurz den Stand der Dinge bei Ihnen in Halle an der Saale.
Bei uns ist es so, dass wir jetzt die Nachricht bekommen haben, dass unsere Prüfungen verschoben werden. Also und es gibt die Möglichkeit, dass man sich für einen Prüfungsblock entscheidet. Also wahrscheinlich wäre der erste Prüfungsblock würde jetzt im Mai anfangen, in der ersten Maiwoche. Und der zweite Prüfungsblock im Juni. Das heißt, jede Abiturientin, jede Abiturientin kann sich für einen Zeitraum entscheiden, in der er die Prüfung ablegt, was ich sehr spannend finde. Mhm. Und mal sehen, wie das dann weiter kommuniziert wird.
Jetzt müssen Sie mir noch sagen, hat es denn in den letzten Tagen und Wochen nie einen richtigen Krach gegeben bei Ihnen in Ihrer Familie?
Nee, tatsächlich keinen richtigen. Immer nur so kleine Streitigkeiten, aber die sind dann am nächsten Tag schon wieder vergessen. Und ich glaube, das ist auch normal, wenn man auf so engem Raum dann tatsächlich doch längerfristig zusammenlebt.
Tja, Frau Raff, auf kein Tätigkeitsfeld für Sie. Da funktioniert nee,
wunderbar.
Alles.
Wunderbar, ja, sehr gut.
Also, dann danken wir Helena Stephan mit ihren 18 Jahren Abiturientin in Halle an der Saale, dass sie uns angerufen hat. Wünschen alles Gute und dass sie auch schön immer die verschwimmenden Trennungslinien zwischen Arbeit, Vorbereitung aufs Abi und Freizeit einhalten kann. Danke dafür. Die Frau Dietrich muss sich vertrösten. Wir machen erst 5 Minuten Nachrichten. Dann kommen Sie aber gleich, Janine Dietrich in Baden-Württemberg, an die Reihe. Ich weiß schon, Sie sind Lehrerin mit 5 Kindern im Homeoffice. Das wird sehr spannend, was Sie uns berichten und erzählen können. Verordnete Nähe, wenn die Familie zusammenrückt, das ist heute unser Thema. Und nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, denn wir freuen uns über das, was Sie uns schreiben. 00800 4464 4464, die Telefonnummer, oder lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten geht es dann weiter.
Ich sag Ihnen, im Herbst haben wir in Deutschland die höchste Scheidungsrate aller Zeiten.
Ja, mit anderen Worten, Sie sind Homeoffice-technisch noch in der Findungsphase.
Kann man wohl sagen. Mann, die Schweine zwingen mich, den ganzen Tag mit meinem Kind zu verbringen. Man kriegt doch keine Kinder, um die ständig zu sehen und zu hören.
Mama! Mama!
Was ist denn?
Darf ich Schokobon?
Ja! Von mir aus stopft ihr den Rest auch noch rein. Hat so eine unangenehme Stimme, das Kind. Das ist mir früher nie aufgefallen. Homeoffice, oh Mann. Wissen Sie was? Das Einzige, was ich gut finde, wenn ich bei einer Skype-Konferenz keinen Bock mehr habe, tue ich einfach so, als gäbe es Netzaussetzer. Kann euch leid nie hören? Kollegen verarschen, mein letztes kleines Glück.
Birte Schatz, ich räume dann schon mal die Spülmaschine aus.
Ja, du. Toll, mach das. Und sag mir bitte unbedingt immer, was du als nächstes machst. Das interessiert mich total. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Ich darf das Kind nicht zu Oma und Opa bringen. Ich darf meinen Mann nicht zu Oma und Opa bringen. Der Spielplatz ist geschlossen und betreut werden nur noch Kinder von wichtigen Leuten.
Ja, das war Birte Schneider in der Heute-Show. Elisabeth Raff, auf die Sie diese Ausgabe der Sendung heute begleiten. Wir haben viele positive Beispiele jetzt gehört, wie es denn funktioniert in den Familien. Aber wir dürfen die Augen davor nicht verschließen, dass es natürlich auch das andere geht. Ich glaube, Sie wollten noch was zum Thema Umgangsrechte sagen.
Ja, Sie haben ja vorhin mit Herrn Doktor gesprochen, der Familienanwalt ist und der gesagt hat, dass er jetzt viele Anfragen kriegt. Wie ist das jetzt mit dem Umgangsrecht und können die Kinder von getrennt lebenden Eltern weiter hin und her switchen? Und er hat gesagt, ja, juristisch gesehen, ja. Andererseits ist es natürlich so, wenn man an dem Punkt ist, dass man da den Anwalt anrufen muss, heißt es ja auch, es ist offenbar schwierig, miteinander zu kommunizieren. Und vielleicht könnte man jetzt diese Situation auch nutzen, ich muss jetzt nicht auf mein Recht pochen, sondern vielleicht kann ich mal gucken, was macht eigentlich Sinn und was ist für das Kind gut. Mhm. Also wenn das dabei rauskäme, wäre das schön.
Ich stehe noch im Wort bei Janine Dietrich, ehe wir Frau Raff auf diesen Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Janine Dietrich, aber wir sind da noch im Komplex Schule. Sie sind Lehrerin und
hallo
in Baden-Württemberg. Helfen Sie mir auf die Sprünge mit 5 Kindern und das Ganze im Homeoffice.
Genau, das passt.
Na, erzählen Sie ein bisschen, wie da der Ablauf ist.
Also es läuft erstaunlich gut. Wir stehen alle relativ spät auf. Dann haben die Kinder vormittags entweder ihre Hausaufgaben, die sie erledigen. Und ich habe meine Aufgaben, die ich erledige. Und dann war das quasi der Vormittag. Dann gibt es Mittagessen und nachmittags wird vor allem gespielt oder ich muss nochmal was arbeiten. Und so geht der Tag dann eigentlich ganz gut rum. Also gar nicht so viel anders wie sonst, nur dass ganz viele stressige Faktoren bei mir wegfallen. Mhm. Also vor allem dieses alle 5 Kinder in 3 verschiedene Einrichtungen morgens rechtzeitig um 7 Uhr irgendwas loszuschicken oder noch früher und dann selber irgendwie ganz pünktlich auf der Matte zu stehen in der Schule. Das fällt jetzt weg und dadurch haben wir eigentlich relativ viel Zeit gewonnen.
Obwohl Sie ja auch eine Doppelbelastung haben, denn einerseits müssen Sie als Lehrerin ja weiter aktiv sein zu Hause. Andererseits sind Sie jetzt auch die Lehrerin Ihrer eigenen Kinder und das alles in den eigenen 4 Wänden.
Genau, also ich habe insofern auch wieder doppelt Glück. Dadurch, dass ich 5 Kinder habe, sind die eh schon gewohnt, dass sie relativ viel sich miteinander beschäftigen auch und auch relativ gut ohne mich auskommen größtenteils. Also ich bin nicht so wie vielleicht Einzelkindeltern oft in der Rolle des Bespaßers und Spielpartners, sondern eher des, ja, sagen wir mal, Moderators und Managers. Und das kommt mir jetzt halt wirklich richtig gut zugute. Und in der Schule habe ich, es ist ein bisschen bizarr, ich bin vor allem Lehrerin für Soundtechnik und Medienpädagogik. Und das bedeutet für meine Schüler in aller Regel, dass sie zu Hause kaum was arbeiten können, weil sie die ganze Software und die Hardware nicht haben, mit der sie eigentlich arbeiten sollten. Insofern bin ich da ein bisschen entlastet und in meinen Fächern sind die Schüler ein bisschen entlastet und bekommen von mir nicht Aufgaben ohne Ende, sondern ganz Minimalaufgaben und ich nutze die Zeit vor allem für mich selber, um Stundenvorbereitung zu machen, mich selber nochmal weiterzubilden. Genau, solche Sachen.
Frau Dietrich, wir wünschen Ihnen, dass es alles so positiv weitergeht, aber verschließen nicht die Augen davor, dass es, und jetzt komme ich zu Frau Edle in Stuttgart, dass die Kinder auch, wie soll man sagen, einer Art Not ausgesetzt sein könnten. Sieht es so aus, Frau Edle?
Ja, finde ich schon. Also ich habe die Sendung gehört, als die Psychologin gerade eben sprach, oder vor einer halben Stunde, und bin dann echt kurz abgegangen, habe gedacht, es wird alles so in diesem Sonnenscheinmodus dargestellt. Man bastelt, man bäckt, man kocht, man macht das und jenes und man hat endlich mehr Zeit. Und selbst die Doppelbelastung, wenn Homeoffice gemacht wird, wird als positiv angesehen. Das ist ja klasse, aber es gibt ganz, ganz arg viele, das sind echt die Verlierer, die bleiben auf der Strecke. Und das ist einfach ein Thema, was mich nervt. Das kann sein, dass irgendein Geschäft, dass die Läden noch offen waren, da heißt dann, kaufe 3 Hosen, zahle 2. Hallo, es gibt Leute, die können sich nicht mal eine Hose kaufen, regulär in einem Laden. Und es sind einfach Sachen, die, wo ich dachte, da muss man auch mal einen Fingerzeig drauf verwenden, um das eben auch mal zu sehen oder dran zu denken. Kein Balkon, kein Garten, kein gar nichts.
Frau Rabow, bitte.
Sie haben vollkommen recht, Frau Dietrich. Ich habe auch gerade gedacht, als die Lehre. Entschuldigung?
Das ist die Frau Edele. Wir hatten uns bei Frau Dietrich schon, das war genau, die Lehrerin.
Als die Frau Dietrich gesprochen hat, habe ich auch gedacht, das ist tatsächlich so, dass manche Familien sagen, dieser Stress fällt weg, dieser Zeitstress. Und natürlich ist man als Lehrerin insofern privilegiert, als man nicht um seinen Job fürchten muss. Ja? Also Menschen, die einen kleinen Laden haben oder Künstler oder Menschen, die selbstständig sind, die sitzen zu Hause und haben Existenzängste. Das macht natürlich auch schon mal einen ganz großen Unterschied. Ne? Mhm. Gut, dass Sie das auch nochmal einbringen. Es ist nicht überall rosarot, ganz klar.
Nee, also ich denke jetzt nicht nur dadurch, dass Menschen ihren Job verlieren und ganz große finanzielle Sorgen und Probleme haben, die sich dann natürlich auch auf die Kinder übertragen, sondern generell das Interesse an den eigenen Kindern ist nicht so, dass es den Kindern gut tut. Manche werden wahrscheinlich geschlagen, ja, wenn sie 5 Stunden lang in der Wohnung hocken, tagelang, dann werden die einfach mal kurz verprügelt. Oder der Missbrauch steigt an.
In welcher Form das hatten auch wir immer. Das hatten wir heute Morgen auch schon angesprochen, dass eben natürlich auch Kinderschutzzentren, Kinderschutzbund Alarm schlagen. Also es gibt eine wissenschaftliche Petition im Moment, die auch darauf dringt, dass Menschen, die mit Kindern arbeiten, also alle, die jetzt Erzieherinnen und so weiter, dass das anders eingestuft wird, nämlich als lebensnotwendig und genauso behandelt wird wie Berufe, zum Beispiel im Supermarkt arbeiten.
Genau.
Und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr dafür,
Und das wollte ich einfach mal bloß loswerden, dass man da eben auch dran denkt. Ja.
Frau Edle, das war prima, dass Sie das gemacht haben und dass Sie damit auch unserer Sendung einen Impuls gegeben haben. Vielen Dank. Hören Sie bitte weiter über die Antenne. Frau Raffer, aber wie sind denn da die Projektionen in die Zukunft, wenn dieser Zustand, dass die Familien auf sich angewiesen sind, zusammenbleiben müssen, noch lange anhält, ist denn damit zu rechnen, dass all diese schlimmen Dinge wie Gewalt in der Familie, vielleicht sogar auch Missbrauch zunehmen werden?
Auf jeden Fall. Das berichten ja auch schon zum Beispiel so Nothotlines, also die Nummer gegen Kummer, oder die werden viel, viel häufiger im Moment angerufen als sonst, und das aus gutem Grund, ja. Oder auch die Polizei. Also die ganzen Notrufnummern, die haben ordentlich zu tun, weil mehr passiert. Das ist so, ja. Und das ist fast unerträglich.
Ja, ja, nun werden wir wahrscheinlich kein Rezept schreiben können, aber was wäre denn, wie müssten wir denn in der Gesellschaft jetzt reagieren? Haben wir überhaupt eine Handlungsmöglichkeit, um diese negativen Auswüchse zu verhindern oder zu minimieren?
Ja, ich glaube, dass ganz viele Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, dass die viel mehr konkret auch wissen müssen, was kann ich machen, was muss ich auch machen. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Jugendämtern auch große Unsicherheiten herrschen, wie können wir jetzt weiter überhaupt arbeiten und was ist gefährlich, wenn wir jetzt einfach in die Familien reingehen, schützen, wie können wir uns selber schützen, auch die brauchen ja eigentlich zum Beispiel Schutzkleidung. Also da gibt es an ganz vielen Punkten Dinge, die ganz genau überlegt werden müssen. Mhm. Und eben auch viel mehr in Kindergärten, dass so Notbetreuungen eingerichtet werden, wirklich für diese Familien, und dass man auch die Möglichkeit hat, dorthin zu gehen und in Kontakt zu bleiben als Erzieherin, als Lehrerin.
Ja. Müssen wir denn auch wir alle als Nachbarn und Nachbarinnen aufmerksamer sein und doch ein bisschen mehr Antennen ausfahren, was um mich herum vorgeht?
Unbedingt, soweit das möglich ist. Das Schwierige ist ja, dass viele gar nicht aus dem Haus gehen mehr, ja. Aber möglicherweise kenne ich ja auch in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld Familien, die, wo es brenzlig ist, die vielleicht erstmal Unterstützung brauchen. Manchmal ist es ja auch so, dass man, wenn man Unterstützung und Hilfe anbietet, dass es nicht so eskaliert dann, ja. Wenn die wissen, hey, da ist auch mal jemand, der kommt auch mal und vielleicht holt mein Kind ab, wenn das möglich ist, ja. Also jemand, den man gut kennt, wo man weiß, hat das Kind einen guten Draht. Also so kleine Einzelaktionen können total hilfreich sein.
Ziehen wir Frau Hille aus Berlin mit in unser Gespräch hinein. Guten Tag, Frau Hille.
Ja, guten Tag.
Was stellen Sie fest?
Ich schließe mich. Ich habe leider die Vorrednerreden nur so partiell mitgekriegt, weil eben ein Kind auch Hausaufgabenbetreuung betrifft. Und ich habe aber schon gemerkt, die war eher kritischer. Auch den Problem gegenüber mir war, ehrlich gesagt, der Beginn der Sendung auch ein bisschen zu sehr auf Rosen gebettet. Weil ich habe immer gehört, was für tolle Sachen man da machen kann und was man sich noch alles ausdenken kann, um mit den Kindern eine qualitativ hochwertige Zeit zu verleben. Und das mag natürlich funktionieren mit älteren Kindern, die sich sehr gut selbst organisieren können. Aber für alle, die Kinder unterschiedlichen Alters und speziell Kindergartenkinder zu betreuen haben und nebenbei noch einen Job irgendwie auf die Reihe kriegen müssen, artet es in ein nervenzerreißendes Drama aus, jetzt so nach 3 Wochen. Besonders wenn eben auch erwartet wird, dass da eine normale Jobperformance abzuliefern ist. Das ist bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Also ich bin sozusagen aus meiner Selbstständigkeit komplett ausgestiegen, aber ich kriege das halt mit bei Frauen in meinem Umfeld. Die gehen auf dem Zahnfleisch, die sagen, wir schlafen nachts nur noch 4 Stunden. Wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Mein Kind, das kleinste Kind, verbringt stundenlang vorm Fernseher. Die anderen Kinder müssen sich da irgendwie selbst auf ihren MSA oder was auch immer vorbereiten. Trotzdem muss ich die ständig motivieren. Ich muss aber auch noch nebenbei einkaufen und kochen. Mein Mann sitzt auch im Homeoffice und hat sein Projekt, wie soll ich jetzt hier die Telefonkonferenzen führen und so weiter und so fort.
Lassen wir mal kurz Frau Raff zu Wort kommen. Sie bleiben bitte weiter am Apparat, Frau Hille.
Ja. Nee, Sie haben natürlich recht, Frau Hille, das geht gar nicht. Also das geht dann, wenn das so ist, wie Sie das beschreiben, und das ist sicher auch in vielen Familien so, das ist nicht möglich. Da gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten, und zwar einmal zu sagen, okay, meine Kinder gehen vor, ich muss jetzt mit meinem Arbeitgeber sprechen, wie können wir das regeln? Ich kann nicht so weiterarbeiten wie vorher, das geht einfach nicht. Das ist eine Situation, die nicht zusammengeht. Das ist so das eine, und natürlich die Hoffnung auch, wenn Dinge wieder gelockert werden, dass die Kindergärten und die Grundschulen zuerst wieder aufmachen.
Ja, das war eben auch so mein Gedanke. Also jetzt wird ja viel darüber geredet, es ist so wichtig mit den Oberstufenzentren, damit da die Prüfungen über die Bühne gehen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Aber das ist jetzt auch nochmal eine andere Diskussion. Ja. Was mir so aufgefallen ist jetzt in dieser ganzen Zeit, weil ich habe zwei schulpflichtige Kinder, ein Grundschulkind, für das ist es relativ einfach, das arbeitet nach seinen Büchern sozusagen, sehr entspannt im Stoff weiter, so wie es möchte, und macht aber tatsächlich freiwillig noch mehr auf einer E-Learning-Plattform. Anton heißt die, da kann man super Mathe, Deutsch auch schon der höheren Klassen machen, kriegt immer kleine Münzen geschenkt in unregelmäßigen, nicht vorhersehbaren Abständen, die man dann verspielen kann. Also da ist die Gamification des Lernens in Reinform sozusagen. Was aber total motiviert, da muss man fast eher bremsen, also in meinem Fall. Was das große Kind betrifft, wird da aber eine Menge verlangt, und ich sehe das auch in meinem Umfeld wiederum an den Gymnasien. Da habe ich so den Eindruck, da fehlt wirklich eine einheitliche Linie oder nochmal eine Direktive, dass die Lehrer nochmal eine Rückmeldung kriegen, was müssen die jetzt wirklich leisten und worum geht es eigentlich. Also es kann auch nicht sein, dass Kinder mit Arbeitsblättern zugemailt werden, von denen sie 12 Stück selbstständig am Tag erledigen müssen, und dann noch so Drohszenarien aufgebaut werden. Es wird kontrolliert und bei nicht erbrachter Leistung steht da eine 6 drunter. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich unmöglich. Ich hoffe, es hören jetzt auch irgendwie ein paar Lehrer zu, falls sie Zeit haben, oder irgendwelche Leute, die auf sowas Einfluss nehmen können. Und es gibt eben keine einheitliche Linie. Das ist also sehr willkürlich. Die einen Schulen sind entspannt und sagen, ihr macht eh nur Wiederholung. Die anderen sagen, die Versetzung ist gefährdet, wenn ihr nicht richtig mitzieht. Mhm. Und es ist natürlich auch völlig ungerecht, weil in Familien sich teilweise Kinder Computer teilen müssen. Da hat gar nicht jeder einen eigenen. Das heißt, Lernzeit ist dann da einfach mal begrenzt für alles, was online abgearbeitet werden müssen. Und wie es ja schon mal kurz anklang, was ist mit Familien, die gar nicht gut Deutsch sprechen, wo die Eltern wirklich nicht helfen können und wo die Kinder vielleicht auch noch zu klein sind, um so digital fit zu sein, dass sie sich alles selber googeln können?
Frau Hille, ich muss sagen, ich gebe Ihnen komplett recht. Es gibt natürlich auch Kinder, die gar nicht so nahtlosen Internetzugang haben und gar nicht so arbeiten können wie andere. Und es sagen ja auch schon Lehrer, dass sie Sorge haben, dass diese Kinder jetzt hinten rüberfallen. Das ist so das eine. Und das andere, denke ich, was in der Diskussion auch bedacht werden müsste, ist, was macht das eigentlich mit uns, ständig diese Dunstglocke über uns zu haben? Es ist Corona. Die Menschen sind in einem Ausnahmezustand, und das beeinflusst auch die Psyche. Ja? Da ist man vielleicht auch nicht so leistungsfähig und so in der Lage, sich zu konzentrieren wie unter anderen Umständen. Und ich denke, auch das müsste Berücksichtigung finden.
Ja, also da wünsche ich mir tatsächlich ein bisschen Entspannung, also gerade was die Anforderungen betrifft. Auch was das Miteinander draußen betrifft, das kam jetzt hier noch nicht so richtig zur Sprache, aber ich bemerke halt auch, dass sich gerade die Situation so ein bisschen, also übertrieben gesagt, oder was viele wirklich umtreibt oder beängstigend, entwickeln wir uns in Richtung von so einem Polizeistaat oder so, wo man nicht mehr rausgehen kann mit seinen Kindern, um kurz auf der Bank zu sitzen oder denen was vorzulesen, weil man nur noch laufen darf draußen, oder mit denen auf einer Decke zu sitzen auf der Wiese bei schönem Wetter, weit weg von anderen, weil es dann so grundsätzlich irgendwie Verbote gibt für diese Art von Aktivitäten. Und da würde ich mir tatsächlich im Interesse der Familien, ja, geh mal, ich komme gleich, und der alten Leute, die das eben auch nochmal machen möchten, wünschen, dass da ein bisschen mehr Augenmaß, also ich vermisse
das ist
da
gut,
zunehmendes Augenmaß. Da gibt's dann
Frau Hille, gut, dass, ja. Dass Sie das angestoßen haben. Und wie Sie gerade gesagt haben, womöglich hören Menschen zu, bei denen Ihre Impulse angekommen sind, weil es hilft ja nichts. Wir müssen einfach gemeinsam weiterdenken und schauen, wie können wir was können wir aus dieser Situation möglichst Gutes machen. Sie haben dazu Ihre Impulse gesetzt. Vielen Dank. Ich wollte noch bemerken, die Regelungen sind ja in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und auch in den Kommunen. Man tut im Augenblick also gut dran, sich zu erkundigen, was ist denn bei mir gestattet und was ist bei mir nicht gestattet, und dann versuchen, sich danach eben auch daran auch zu halten. Und das, was Sie auch gerade sagten, die Kinder, die oftmals gar keinen Zugang womöglich auch zum Netz, zum Internet haben, die gibt es ja auch, die wollen wir nicht vergessen, die keinen Garten haben, also gar nicht in dem Sinne frische Luft schnappen können, auch um die müssen wir uns kümmern. Und Frau Raffauf, dann gibt es ja noch das Problem im Umgang mit zum Beispiel alten Leuten, die überhaupt gar nicht wollen, dass man sich ihrer annimmt.
Ja, oder welche, die das auch gar nicht verstehen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass ältere Menschen, die lange gearbeitet haben, sich dann ein Rentendasein eingerichtet haben, wo der tägliche Gang zum Supermarkt oder der Schwatz mit der Nachbarin ganz feste Größen im Alltag sind. Und jetzt sagt man denen, das dürfte jetzt auch nicht mehr, dass man einfach versteht, wie schwer das für die auch ist, zu akzeptieren. Und dass da ein Widerwille kommt, der so seelisch gesehen sehr, sehr verständlich ist. Und dass man einfach geduldiger ist auch mit den älteren Leuten. Also das andere ist, dass man überlegt, es gibt natürlich ältere Leute, die sind zu einer Zeit erzogen worden, wo auf Erziehung noch nicht so geguckt wurde wie heute. Also mir sagte eine Dame, als ich gehört habe hier, ich darf nicht mehr raus, da ist mir eingefallen, als Kind bin ich immer eingesperrt worden. Und das triggert diese Angst. Und wenn man das versteht, dass Menschen dass da auch alte Urängste getriggert werden durch diese Regelungen, die wir jetzt alle beachten müssen, dann kann man ein bisschen geduldiger auch mit den älteren Menschen sein. Ein
wichtiger Hinweis, wenn die Familie zusammenrückt, das bedeutet ja auch, dass es nicht damit getan ist, dass man das Lebensmittelpaket vor die Tür der Oma oder des Opas stellt, sondern dass man redet, über welche Barrieren hinweg auch miteinander, und das Gefühl gibt, du wirst nicht nur versorgt von uns, sondern wir kümmern uns um dich in jeder Art und Weise. Es kommen, Frau Raff, auf zwei ganz konkrete Fragen anonym aus Mainz. Erstens, wie kann man helfen, wenn es bei den Nachbarn kracht? Kann man dazu was sagen?
Ja, also das kommt natürlich darauf an, in welcher Form es kracht. Ich würde mal sagen, die erste Hilfe ist tatsächlich anrufen und fragen, ich habe was gehört, könnte es sein, dass ihr überlastet seid, kann ich euch irgendwie unterstützen? Also erstmal, sagen wir mal, in positiver Weise Unterstützung anbieten. Das ist das Erste. Wenn man merkt, da gibt es Schläge oder da gibt es irgendwie Dinge, die man nicht so ertragen kann, dann muss man unter Umständen tatsächlich auch die Polizei anrufen.
Also im Extremfalle nicht davor zurückschrecken, zu sagen, ich habe hier ein merkwürdiges Gefühl. Schaut sicherheitshalber mal nach. Ist natürlich nicht im nachbarschaftlichen Kontext nicht einfach. Nee, und absolut. Auch in der Anonymität, in der ja viele Menschen leben, schon gar nicht. Zweite Frage an die Psychologin. Was kann man tun, wenn die Aggression in einem hochkocht?
Ja, das ist eine gute Frage, die bestimmt auch einige kennen. Also das so, kommt drauf an, auf wen die Aggression sich jetzt sozusagen richtet. Also wichtig ist vielleicht erstmal zu wissen, ich mach mal das Fenster auf und atme dreimal ganz tief durch. Und vielleicht, zum Glück kann man ja auch rausgehen, gehe ich einfach mal eine Runde um den Block und sortiere mal. Boah, es ist jetzt nicht, weil meine Kinder so schrecklich sind oder mein Mann so doof, sondern weil die Situation so schwierig ist. Also indem ich mich erstmal versuche, selber runterzuholen. Was anderes ist auch, wenn man jetzt mit Menschen zusammenwohnt, auch zu sagen, oh du, ich werde gerade so wütend. Also dass man sozusagen auf einer Metaebene über die Wut versucht zu sprechen. Manchmal gelingt das nicht in dem Moment, sondern erst im Nachhinein. Dass man, ich bin so wütend geworden, ich konnte gerade nicht anders, ich habe dich angeblafft, das wollte ich gar nicht.
Das haben wir ja gerade übersteigernd und überzogen ausgedrückt in diesem kleinen Kabarettstückchen gehört, was wir da aus der Heute-Show entnommen hatten. Das sind ja offenbar dann manchmal auch Mechanismen, die den einen oder anderen Menschen fortreißen und dann eskaliert die Situation.
Ja, genau. Und da ist so wichtig, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, es hat nichts mit dem anderen zu tun. Die Situation, die ist für mich gerade so schwierig. Und eigentlich möchte ich vielleicht weinen und dann werde ich lieber sauer, weil ich meine Traurigkeit dann noch schwieriger aushalten kann.
Kommen wir dann gegen Ende unserer Sendung nochmal zu zwei Konsequenzen aus dem, was Sie gerade da gesagt haben. Die einen sagen, schon ziemlich bald wird die Scheidungsrate erhöht sein. Sind Sie dieser Meinung? Sieht man das am Horizont?
Ja, ich kann natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken, aber es gibt Erfahrungen aus der Vergangenheit offenbar, wo sowohl die Scheidungsrate als auch die Geburtenrate nach Krisen angestiegen ist. Kann sein, ja. Wäre sehr schade. Aber möglich ist das natürlich, wenn man gar nicht damit klarkommt, weil man natürlich jetzt in Krisen auch noch mal mehr spürt, wie kommen wir miteinander auch durch schwere Zeiten.
Und die andere Seite, die Sie gerade im Nebensatz angesprochen haben, das sagen auch einige Hörerinnen und Hörer, ja, wir lernen uns auch als Partner innerhalb der Familie, als Mann und Frau im Augenblick ganz neu kennen, weil wir uns aus den Augen verloren haben im Laufe der Zeit. Jeder geht seinem Berufsweg nach, jeder geht seinen Pflichten nach, man ist nur begrenzte Zeit zusammen. Nun aber sind wir zwangsweise viel längere Zeit zusammen und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir leben uns auseinander oder wir leben uns wieder weiter zusammen.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn das dabei rauskommt, ja. Aber das ist natürlich eine richtige Probe, auch von Beziehungen, ganz klar. Auch wenn man sich ganz doll liebt, ist es eine Herausforderung, ja.
Frau Raffauf, wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Wir sind beide nicht in der Position, da einen Ausblick geben zu können. Ich glaube, wir haben es aber einmal schon ganz kurz angesprochen im Verlauf der Sendung. Der Status, den wir im Moment so ein bisschen aufgenommen haben, es gibt viel Positives, viele Ideen, auch viele Beispiele, die unsere Hörerinnen und Hörer sich gegenseitig weitergegeben haben. Es gibt aber auch viele Punkte, an denen es knirscht. Wie lange werden wir es so aushalten können?
Ja, schwer zu sagen. Ich denke, wichtig ist, dass man sozusagen zwei Sachen gleichzeitig macht. Einmal wirklich auf das Gute gucken und diese positive Haltung versuchen einzunehmen und gleichzeitig aber bei dem, was nicht gut ist, auch nicht wegzugucken, sondern auch zu sagen, so wie gehen wir jetzt mit dem Schwierigen gut um. Ja. Ja. Also beides gleichzeitig machen. Wie lange das geht, ja. Hoffentlich nicht mehr so lange.
Elisabeth Raffauf, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, wir dürfen es, 59 Jahre alt, Diplompsychologin, Familienerziehungsberaterin. Vielen Dank, dass Sie uns zur Seite gestanden haben den ganzen Tag. Danke für diese Energieleistung, auch das muss man mal erwähnen. Nach den Nachrichten melde ich mich dann weiter. Andrea Stopp war bisher am Mikrofon.